Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Guten Tag. In der kommenden halben Stunde informieren wir Sie unter anderem darüber, wie die Wirtschaft auf das Coronavirus reagiert, wie der Streit um Abstandsregeln für Windräder gelöst werden könnte, warum die Gleichstellung von Frauen und Männern nach wie vor langsam vorankommt und wie der Autobauer PSA aus Frankreich vor seiner Fusion mit Fiat Chrysler dasteht. Sie haben es in den Nachrichten gehört und sicherlich auch in mancher anderer Sendung im Deutschlandfunk. Das Coronavirus breitet sich weiter aus und ist mittlerweile auch abseits von Einzelfällen in Europa angekommen. Das wird sich wirtschaftlich auswirken. Darüber sind sich die meisten Ökonomen einig. Nur wie stark ist noch offen. Wunderpunkt der globalisierten Wirtschaft sind die Lieferketten, die jetzt in Stocken geraten. Mischa Erhardt mit den Ereignissen des Tages.
Homeoffice, Atemmasken und Reiseverbote. Die Folgen der Coronavirus-Epidemie werden spürbarer, auch in Europa. Wir beobachten zurückgehenden Flugverkehr, weniger Tourismus. Wir beobachten Auswirkungen in verschiedenen Bereichen der Industrie, wegen nachlassender Nachfrage, vor allem in China, aber auch bei Lieferketten zerreißen. Die ökonomischen Effekte sind vorhanden und wir werden das weiter genau beobachten. Sagt Valdis Dombrovskis, einer der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Um die Anstrengungen von europäischen Staaten bei der Bekämpfung des Virus zu unterstützen, schließt die EU-Kommission mittlerweile ein vorübergehendes Aufweichen der EU-Haushaltsregeln nicht aus. Vor allem Italien ist stark von der Epidemie betroffen. Dort wurden deshalb zunehmend Rufe laut, die Sparvorgaben aus Brüssel zu lockern. Viele Ökonomen machen sich aktuell vor allem Sorgen wegen gestörter Lieferketten. Denn wenn beispielsweise bestimmte Güter und Vorprodukte aus China nicht mehr kommen, stehen auch bei Unternehmen in München, Hamburg oder Köln die Maschinen still. Das tritt nun schlagartig ins Bewusstsein.
Ich rechne damit, dass es so eine Art Lehman-Brüder im Moment gibt. 2008, als die Bank pleite gemacht hat, waren auch viele überrascht, dass das Weltfinanzsystem doch so fragil ist. Und jetzt sehen wir das im Bereich der Wertschöpfungsketten. Und das hat dann doch ein Umdenken hervorgebracht. In unserem Fall wäre das so, dass wir hier nachhaltig wahrscheinlich etwas mehr Produktion nach Europa bringen werden, dass die Wertschöpfungsketten etwas kürzer werden und die Globalisierung ein Stück zurückgehen wird.
Sagt der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Der Chefvolkswirt der DZ-Bank, Stefan Bielmeier, geht zwar auch davon aus, dass Diskussionen über die Nebenwirkungen der Globalisierung wieder zunehmen könnten. Da gerade Deutschland mit seiner Exportindustrie wirtschaftlich, aber stark vom Welthandel abhängig ist, geht er nicht davon aus, dass man hierzulande das Rad deutlich zurückdrehen will.
Am Ende ist es immer eine Frage des Wohlstands, den man aufgeben möchte. Man kann alles zurückholen, dann wird es uns aber insgesamt schlechter gehen, weil wir einfach dann natürlich auch vieles nicht mehr zu den Preisen bekommen, wie wir das jetzt gewohnt sind. Also von daher gilt es jetzt hier wirklich eine vorsichtige Betrachtung anzustellen. Vielleicht sollte man die Globalisierung etwas zurückfahren, ja, allerdings nur im Maßen, weil es kostet am Ende Wohlfahrt.
Wie stark die wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona sein werden, wagt noch niemand abzuschätzen. Unternehmen stellen sich aber mehr und mehr auf Probleme ein. Mit weniger Fracht und Passagieren etwa rechnen Logistikunternehmen und Fluglinien. So hat die Lufthansa heute bekannt gegeben, dass sie mit einem Sparprogramm gegensteuern will. Unbezahlter Urlaub, Teilzeitangebote und Stopp von Neuanstellungen sollen die Fluggesellschaft trotz Coronavirus auf Kurs halten. Zudem will die Lufthansa im Verwaltungsbereich Projekt- und Sachkosten reduzieren.
Mischa Erhardt über konkrete und noch diffuse Folgen des Coronavirus für die Wirtschaft so rum. Für die einen sind sie Symbole des Fortschritts und einer grünen Energiegewinnung. Für andere sind Windräder Krankmacher, töten Vögel und Insekten oder verschandeln die Landschaft. Gleichgültig sind wohl die wenigsten, vor allem wenn es darum geht, ob vor ihrer Tür eine Windkraftanlage entsteht. Um den Kritikern den sprichwörtlichen Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Idee, im Klimagesetzespaket einen Abstand von 1000 Metern zu Ansammlungen mit mindestens 5 Wohngebäuden vorgeschlagen. In der Branche und der SPD stieß das auf Widerstand. Jetzt zeichnet sich ein Kompromiss ab. Dirk Rodenkelch berichtet.
Die 1000 Meter Abstandsregelung soll zwar im Bundesbaurecht als Richtwert vorgegeben werden, sie soll den Ländern aber nur als Orientierung dienen, sagt Beate Baron, Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Altmaier.
Das heißt, Länder können entscheiden, eine geringere oder eine höhere Abstandsfläche zu wählen und sie können die Ausgestaltung im Landesrecht wählen. Es ist sozusagen eine Länderöffnungsklausel.
Das Wirtschaftsministerium hofft, dass so der erlahmte Ausbau der Windkraft an Land wieder an Fahrt aufnimmt. Dafür soll der neue Vorschlag zur Abstandsregelung möglichst schnell umgesetzt werden.
Wir sind im Austausch mit allen Beteiligten, haben den Vorschlag jetzt vorgelegt und stimmen ihn innerhalb der Bundesregierung ab, gibt aber auch natürlich einen Austausch mit den Ländern. Wir wollen, dass es zügig vorangeht, aber wir werden sehen müssen, wie sich die weitere Abstimmung dazu jetzt gestaltet.
Im Kompromissvorschlag enthalten ist auch ein sogenannter Koordinierungsmechanismus. Das heißt, Bund und Länder sollen den Stand des Ausbaus bei der Windkraft und bei den anderen erneuerbaren Energien regelmäßig erheben und abgleichen. So soll sichergestellt werden, dass das Ziel erreicht wird, den Anteil des Ökostroms in Deutschland bis 2030 auf 65% zu erhöhen. Und die Bundesländer sollen so mehr Verantwortung übernehmen. Vom SPD-geführten Bundesumweltministerium gab es Lob für die Vorschläge. Sprecher Andreas Kübler.
Wichtig ist, dass der Stillstand jetzt erstmal beendet ist. Wir brauchen dringend klare Pfade, wie wir die 65% im Jahr 2030 erreichen. Jetzt ist ein Schritt in die richtige Richtung gegangen.
Vom Stadtwerkeverband VKU heißt es, mit der Abkehr von pauschalen Abstandsregelungen bleibe es möglich, Flächen für die Windenergie auszuweisen. Ansonsten hätte ein Stillstand beim Ausbau gedroht. Auch der Bundesverband Windenergie und Greenpeace begrüßen, dass Minister Altmaier beim Mindestabstand einlenkt. Um die Krise der Windenergie zu beenden, müssen laut Greenpeace aber weitere Schritte folgen. Auch der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Oliver Krischer meint, die Rücknahme einer angekündigten Schikane sei noch kein Fortschritt.
Was wir in Deutschland brauchen, sind Rahmenbedingungen, die den Ausbau der Windenergie ermöglichen. Wir brauchen eine Entfesselung, die neue Windkraftanlagen möglich macht. Da gibt es eine ganze Menge zu tun.
So müssten etwa Genehmigungsverfahren für Windräder vereinfacht und verkürzt werden. Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums gibt der Kompromissvorschlag Ländern und Kommunen den nötigen Planungsspielraum, um Flächen für den Windkraftausbau zu sichern und die Akzeptanz für Windräder zu verbessern. Die Länder sollen deshalb auch selbst festlegen, ab wie vielen Wohnhäusern sie von einer Siedlung sprechen. Denn nur für Wohnsiedlungen und nicht für einzelne Häuser soll der Mindestabstand für Windräder gelten.
Der Bericht von Dirk Rodenkirch aus Berlin. Gleiche Rechte, aber nicht die gleiche Stellung. So lässt sich nach wie vor das gesellschaftliche Verhältnis von Frauen und Männern in Deutschland zusammenfassen. Das zeigt heute erneut eine Studie über Gründe, geplante Gegenmaßnahmen und die Widerstände, berichtet jetzt meine Kollegin Antran.
Die berufliche Gleichberechtigung von Mann und Frau, sie kommt voran. Allerdings nur in kleinen Schritten. Zu diesem Fazit kommt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Kaum noch Unterschiede gibt es heutzutage im Bildungsbereich. Im Vergleich zu den 90er Jahren sind zudem mehr Frauen erwerbstätig. Hier beginnt allerdings schon das Aber.
Also der Bruch passiert in den Erwerbs- und Lebensverläufen eigentlich mit der Familiengründung,
sagte Yvonne Lott, eine der Co-Autorinnen der Studie, heute im Deutschlandfunk. Denn die Familiengründung schlägt beruflich gleich mehrfach zu Buche. So identifiziert die Studie einmal die sogenannte Gender Care Gap, also Einkommenseinbußen wegen unbezahlter Arbeit im Haushalt, bei der Erziehung oder der Pflege von Angehörigen. Zugleich mangle es Arbeitgebern weiterhin an Flexibilität, wenn Mütter zurückkehren.
Ich denke, wir müssen eigentlich viel mehr dahin kommen, dass Teilzeit einfach kein Karriereknick bedeuten darf, also dass es möglich sein sollte, in bestimmten Lebensphasen die Arbeitszeit zu reduzieren, ohne dann eben Karriereeinbußen später zu haben.
In Erwerbsverläufen von Männern spiele Teilzeit dagegen weiterhin kaum eine Rolle, so Co-Autorin Lott. Ihrer Ansicht nach sei Teilzeit weiterhin mit einem Stigma besetzt. Wer Teilzeit arbeite, sei nicht so engagiert wie Vollzeitbeschäftigte. Das senke die Bereitschaft zur Teilzeitarbeit bei Vätern und verbaue Müttern Karrierewege. Gezielte Maßnahmen der Politik könnten helfen, die Gleichstellung von Mann und Frau stärker zu fördern. Katharina Frohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Das könnte sukzessive ausgeweitet werden bis zu einer hälftigen Aufteilung der Elternzeit. Eine Reform des Ehegattensplittings könnte da auch Veränderungen bewirken.
Für einen anderen Vorschlag machen sich gerade Familienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht stark. Die SPD-Ministerinnen haben einen Gesetzesentwurf verfasst, der derzeit im Kanzleramt liegt. Dieser sieht vor, wenn eine Aktiengesellschaft mehr als 2000 Mitarbeitende und mindestens 4 Vorstandsmitglieder hat, muss mindestens ein Vorstandsmitglied eine Frau sein. Frohlich vom DIW betont:
Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass Vorbilder eine große Wirkung haben, was das Aufbrechen geschlechterstereotyper Zuschreibungen in der Gesellschaft betrifft.
Kritik an einer Quotenregelung kommt vor allem von Arbeitgeberverbänden. Auch CDU und CSU lehnen den Vorschlag ab. CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, bezeichnete die Geschlechterquote im Handelsblatt als, so wörtlich, erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit und die operative Unternehmensführung. Eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern ist nicht abzusehen.
Antran berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. 162 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Mehr als Wasser. Und doch, oder gerade deswegen, setzt sich immer mehr die günstige Kaffeesorte Robusta durch. Zu spüren bekommen das auch Kleinbauern in Kolumbien. Rund 500.000 von ihnen bauen dort feinen Hochlandkaffee an. Doch gegen Billigkonkurrenz aus Vietnam und Brasilien kommen sie kaum noch an. Die sogenannten Cafeteros in Kolumbien sind machtlos. Sie hoffen einfach, dass der Gegentrend zum Edelkaffee stärker wird. Das hat unser Kollege Ivo Marocic vor Ort in Erfahrung gebracht.
Mit sicherem Griff streift Oskar Dias die leuchtend roten Kirschen vom Ast. Sein Kaffeegarten liegt weit oben am Berg, auf fast 1800 Metern Seehöhe oberhalb der Kleinstadt Santuario. Hier oben ist es kühl, deswegen tragen die Kaffeebäume auch am Ende der Erntezeit noch ein paar Früchte. Leuchtend rote und gelbe Kirschen, in denen sich die begehrten Bohnen verstecken, die Morgenmuffel weltweit auf Touren bringen. Die hier ist reif, die hier noch unreif und grün. Ich ernte nur die Reifen hier. Hier im Hochland von Kolumbien wird ausschließlich von Hand geerntet. Die Hänge sind viel zu steil, um Maschinen einzusetzen. Außerdem reifen Kaffeefrüchte nach und nach. Am selben Baum, ja sogar am selben Zweig, hängen gleichzeitig reife und unreife Früchte. Genau deswegen schmeckt der kolumbianische Kaffee ja anders, weil wir alles, was noch grün ist, nicht ernten. Das würde einen bitteren Geschmack geben, heißt es. Deswegen ist das hier Spitzenkaffee. In Kolumbien leben mehr als 500.000 Kleinbauern wie Oscar Diaz vom Kaffeeanbau. Große Plantagen gibt es hier nicht. Und die Cafeteros von Kolumbien bauen praktisch nur den hochwertigen und milden Arabica-Kaffee an. Doch die Mühe lohnt sich oft kaum noch. Der Preis ist sehr volatil. Zuletzt konnten wir so nicht mehr arbeiten. Eine Zeit lang haben wir sogar Verluste gemacht. Immer mehr Kaffeebauern geben auf und auf dem Weltmarkt fällt Kolumbien zurück. Brasilien liegt weit vorn und Vietnam hat Kolumbien inzwischen als zweitgrößtes Kaffeeland verdrängt. In Vietnam und zum Teil auch in Brasilien setzt man auf die Robusta-Bohne. Die ist, wie der Name schon sagt, nicht so anspruchsvoll wie die Arabica-Sorten. Im Vergleich zu kolumbianischem Spitzenkaffee ist Robusta-Aufguss nur eine muffig-erdige Plörre. Aber der Preis ist einfach unschlagbar und für billigen Kaffee mischt man die beiden Sorten einfach. Ich weiß, im Laufe der Zeit gewöhnen die Menschen sich an diese Mischungen und dann bekommt man sie nur noch schwer davon weg, sagt Carlos Armando Uribe vom Verband der Cafeteros, der kolumbianischen Kaffeebauern. Die Hoffnung der Cafeteros ruht jetzt auf einer neuen Generation von Kaffeetrinkern, auf Genießern mit einem feinen Sinn für Geschmack, die erkennen, dass es beim Kaffee genauso wie beim Wein große Unterschiede gibt.
El consumo de café de alta calidad en el mundo está subiendo.
Weltweit nimmt der Konsum von hochwertigem Kaffee zu. Vor 10 Jahren trank man in den USA nur 9 oder 10% Spitzenkaffee. Heute sind es 49%. Die Menschen lernen, hochwertigen Kaffee zu schätzen. In Deutschland wurde dagegen früher Kaffee von höherer Qualität getrunken als jetzt mit den Mischungen. Aber es bleibt unser zweitwichtigster Markt. Deutschland hat Gewicht auf dem Weltmarkt. Die deutschen Großröster versorgen die Nachbarländer gleich mit. Deswegen ist Deutschland zweitgrößter Exporteur von Kaffee auf der Welt, wenn man statt auf Rohkaffee auf geröstete Bohnen schaut. Kaffeebauern wie Ruben Dario Aristizabal können nur darauf hoffen, dass ihr milder Arabica-Kaffee sich langfristig doch gegen die billige Konkurrenz durchsetzt und dass die Kunden bereit sind, für richtig guten Kaffee ein paar Cent mehr auszugeben.
Ivo Marocic war für uns in Kolumbien unterwegs. Das Einzige, was Mitarbeiter schützt, ist Gewinn. Mit dieser Ansage machte der Chef des Autokonzerns PSA, Carlos Tavares, den Beschäftigten von Opel 2017 klar, was er mit ihrem Unternehmen vorhat. Seitdem gehört Opel zu PSA und eine harte Sanierung später sind viele tausende Jobs perdu. Aber Opel hat einen Milliardengewinn eingefahren im letzten Jahr. Das zeigt die Jahresbilanz von PSA, die sich Jürgen König genauer für uns angeguckt hat.
Mit großem Selbstbewusstsein, aber doch lässig im Ton, präsentierte Konzernchef Carlos Tavares seine Jahresbilanz.
2019 was one more chaotic year.
2019 war wieder ein chaotisches Jahr. Viel Gegenwind, geopolitische Spannungen, Handelsstreitigkeiten. Das ganze wirtschaftliche Umfeld ist sehr viel härter geworden. Und doch waren die PSA-Teams in der Lage, eine Rekordprofitabilität zu erzielen.
PSA-Teams were able to deliver a record profitability.
Obwohl der PSA-Konzern weniger Autos als im Vorjahr verkaufte, konnte er seinen Umsatz doch um 1,1% steigern auf 74,7 Milliarden Euro. Trotz einer weltweiten Konjunkturschwäche erzielte PSA durch Einsparungen und höhere Profitabilität einen Betriebsgewinn von fast 4,7 Milliarden Euro, 6% mehr als 2018. Die bereinigte operative Rendite kletterte von 7,7 auf 8,5%, ein Rekordwert. Er freue sich darauf, so Carlos Tavares, mit derart effizientem Kampfgeist die Fusion von PSA mit Fiat Chrysler und damit eine neue Ära einzuleiten. Gemeinsam werde man die Entwicklung neuer Technologien für umweltschonende Antriebe voranbringen, um die gestiegenen Klimavorgaben der EU zu erfüllen. Beide Konzerne seien in guter Verfassung, die Notwendigkeit für eine Restrukturierung nach der Fusion sehe er nicht. Auch Opel konnte seinen Betriebsgewinn steigern von 859 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,1 Milliarden Euro 2019. Hier beträgt die bereinigte operative Rendite 6,5%. Von einem fantastischen Erfolg sprach Carlos Tavares, den eingeschlagenen Weg werde man weitergehen. Für die einzelnen Opel-Werke gibt es konkrete Perspektiven. In Eisenach wird der SUV Grandland gebaut. Am Standort Kaiserslautern soll eine der größten Batteriefabriken Europas entstehen. Einzig am Stammsitz in Rüsselsheim wird es weiterhin Kurzarbeit am Auslaufmodell Insignia geben. Mit der Produktion des neuen Astra soll erst 2021 begonnen werden. Angesichts bestehender Arbeitsplatzunsicherheiten bekräftigte Carlos Tavares heute, der Konzern werde auch weiterhin sozialverträgliche und einvernehmliche Lösungen suchen, getreu seiner Unternehmensphilosophie.
For us, ethics come before financials.
Für uns kommt die Ethik vor den Finanzen. Aus einem einfachen Grund. Wenn man die Ethik außer Acht lässt, wird man seine Leute nicht wirklich mitnehmen und deshalb am Markt auch keine guten Ergebnisse erzielen. Wer nicht darauf achtet, dass seine Leute auch gerne arbeiten, wird nie das Beste ihrer Herzen und ihrer Köpfe bekommen. Sie müssen auch den Sinn ihrer harten Arbeit verstehen und mittragen. Und das haben wir geschafft.
Of their hard work. And that's where we are.
Wie Opel heute mitteilte, soll die Belegschaft am Milliardengewinn beteiligt werden. Jeder Beschäftigte in Europa wird eine Erfolgsprämie von 600 Euro erhalten. Der erste Bonus seit 1997.
Jürgen König über die Bilanz von Peugeot Citroën. In unserer langen Geschichte haben wir immer wieder bewiesen, dass wir gestärkt aus Krisen hervorgehen. So kommentierte heute Commerzbank-Chef Martin Zielke das 150-jährige Bestehen seiner Bank bei einem Festakt. Für die letzte Krise allerdings, muss man wohl sagen, stimmt das so nicht. Die ist zwar inzwischen mehr als 10 Jahre her, aber die Bank, immer noch zu einem Sechstel im Staatsbesitz, ist mitnichten stärker als vorher. Dieter Reck schaut zum Jubiläum mit Händlern auf die wechselvolle Geschichte zurück.
Immerhin, es gibt sie noch. Unter dieser Überschrift hat eine Zeitung über das Jubiläum der Commerzbank berichtet. Für Fiedel Helmer, 50 Jahre Händler auf dem Frankfurter Parkett, zuletzt für die Bank Haug und Aufhäuser, ist die Wortwahl stimmig.
Die Formulierung ist wahrscheinlich sehr richtig, denn sie steht ja in den letzten Monaten und Jahren, kann man sagen, fast immer in den Zeitungen im Wirtschaftsteil und leider nicht mit positiven Nachrichten, sondern immer mit negativen.
Robert Halver von der Baader Bank sieht das ähnlich. Die Negativschlagzeilen haben für ihn verschiedene Ursachen.
Die Commerzbank hat natürlich auch für die Deutsche Bank grundsätzliche Probleme, liegen daran an den Spätfolgen immer noch der Finanzkrise, aber auch daran, dass sicherlich in Deutschland die Regulation besonders strikt war.
Gemeint sind unter anderem die Regeln, die eingeführt wurden, um eine erneute Finanzkrise zu verhindern. Arthur Brunner von ICF Kursmakler, er hat selbst in den 80er Jahren bei der Commerzbank gearbeitet, sieht die Bank, wie er es formuliert, als Getriebene ihrer Zeit. Ganz besonders nah ist ihm ein Ereignis aus dem Jahr 2008.
Die Übernahme der Dresdner Bank ist ja natürlich auch nur auf Drängen der Politik damals geschehen. Und viele Sachen, die sich ereignet haben oder im Zusammenhang mit der Commerzbank treffen, auch auf die gesamte deutsche Bankenlandschaft zu.
Fiedel Helmer erinnert daran, dass die Bankenlandschaft 2008 vom Erdbeben der Finanzkrise erschüttert wurde. Die Commerzbank traf nach Übernahme der Dresdner Bank die doppelte Last besonders hart.
Das stärkste Erlebnis mit der Commerzbank war natürlich sicherlich, dass sie vom Staat gerettet werden musste, indem sich der Staat an der Commerzbank beteiligt hat.
Mit einem Anteil von 25% plus einer Aktie. Noch immer hält die öffentliche Hand 15% der Aktien. Würde der Staat heute verkaufen, müsste er wegen der Kursverluste ein Minus von 4 Milliarden Euro hinnehmen. Arthur Brunner von ICF Kursmakler sieht bei der Commerzbank jedoch nicht nur Schatten.
Allerdings muss man auch sagen, die Commerzbank hat doch eine solide Kundenbasis und pflegt auch diese Kundenbasis. Und man schreibt zumindest auf niedrigem Niveau schwarze Zahlen.
Der langjährige Aktienhändler Fiedel Helmer überreicht Deutschlands zweitgrößter Bank dieses Geburtstagsgeschenk.
Ich wünsche der Commerzbank, vor allem den Mitarbeitern, dass alles gut geht, dass die Lage besser wird und wünsche den Aktionären, dass sie irgendwann wieder mal Dividende bekommen.
150 Jahre Commerzbank, Dieter Rick aus Frankfurt. Und dort bleiben wir, schalten an die Börse, gucken auf den Aktienkurs unserer Reporterin vor Ort heute, Dorothee Holz. Wie steht die Aktie der Commerzbank am Jubiläumstag da?
Ja, die steht ganz leicht im Plus, war aber über den gesamten Handelstag gesehen doch unter Druck. Commerzbank-Aktien kosten knapp 6 Euro. Für Anleger hat mit Blick auf Commerzbank-Aktien die Fastenzeit allerdings schon vor etwa 12 Jahren begonnen. Man muss hinzufügen, diese Woche hatten es Bankaktien vor allem wegen des Coronavirus schwer.
Stichwort Coronavirus. Der deutsche Aktienindex, der sprang heute auf und ab. Virussorgen der Hintergrund?
Ja, eindeutig. Solche Sprünge wie heute erlebt man nicht oft. Der DAX hat am Vormittag über 3% eingebüßt, hat am Nachmittag dann kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft, um jetzt wieder leicht zurückzufallen um 0,2% auf 12.765 Punkte. Die ersten Mutigen sind also wieder zurückgekehrt. Der Mut hat sie angesichts der rasanten Corona-Ausbreitung außerhalb Chinas aber schnell wieder verlassen. Anders das Bild in New York. Dort werden fleißig Aktien gekauft. Dow Jones und die Nasdaq sind mit fast 2% im Plus und das stützt dann auch den deutschen Markt.
Auf der Gewinnerseite heute die Autoaktien. Warum das?
Ja, die hatten es besonders heftig diese Woche abbekommen. Immerhin verkaufen BMW, Daimler und VW fast jedes dritte Auto in China. In China selbst scheint sich die Lage etwas zu beruhigen. Das hilft Autoaktien etwas. Auch die starken Zahlen des französischen Konzerns Peugeot Citroën sind für die Branche ein Hoffnungsschimmer und damit ein Kurstreiber.
Mehrere Airlines haben kurzfristig Sparmaßnahmen wegen Coronavirus angekündigt. Wie reagieren die Kurse?
Die Kurse reagieren trotzdem negativ. Lufthansa-Aktien sind auf dem zweitletzten Platz, denn jeder Tag frisst sich einfach in die Bilanz rein. Rechnerisch stehen laut Lufthansa 13 Langstreckenflugzeuge wegen des Coronavirus auf dem Boden. Die Lufthansa hat jetzt einen Einstellungsstopp verordnet, will Mitarbeiter zu unbezahltem Urlaub überreden oder zu Teilzeitarbeit. Ähnlich sieht es bei KLM aus. Die Niederländer stoppen Investitionen, stellen auch keine neuen Mitarbeiter ein, wollen auch Geld über unbezahlten Urlaub einsparen.
Schauen wir auf den Chemiekonzern Bayer, der bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Gibt es Reaktionen?
Also man spricht hier von einer Zäsur. Aufsichtsratschef Werner Wenning war immerhin 50 Jahre bei Bayer. Er tritt vorzeitig ab, hat aber einen Nachfolger präsentiert, Norbert Winkeljohann, auch Aufsichtsratmitglied, aber zum ersten Mal kein Bayer-Gewächs. Wenning verabschiedet sich in schwierigen Zeiten. Morgen öffnet Bayer die Bücher und da könnten mit Blick auf Glyphosat böse Überraschungen drinstehen.
Und dann noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro steigt auf 1,0880 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 40 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,50% und der Goldpreis sinkt um 13 Dollar auf 1637 Dollar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt heute von Dorothea Holz. Danke nach Frankfurt, und Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk folgt Kultur heute. Danke für Ihr Interesse. Bis hierhin, schönen Abend noch und tschüss, sagt Silke Hane.